Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärung. Heute spreche ich mit Marc Thiele. Wir sprechen heute darüber, wie er Kreative zusammenbringt, was sie dort erleben und wie er eigentlich zu seiner Kreativität gekommen ist. Viel Spaß! Für unsere neue Folge Designerklärer in dem Podcast für hellwache Kreative begrüße ich heute Marc Thiele. Herzlich willkommen.
Hallo Christoph.
Marc, du bist mit Beyond Tellerrand, glaube ich, über den Rand der Regionen und des Landes hinweg bekannt. Aber vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie kommst du eigentlich zur Kreativität? Wie kommst du zum Webdesign? Wie kommst du zu Beyond Tellerrand? Darüber werden wir natürlich später noch sprechen. Aber wo waren eigentlich deine Wurzeln?
Ich hoffe, wir haben viel Zeit, weil bedingt durch mein Alter und das, was ich alles schon gemacht habe, muss ich da ein bisschen ausholen. Denn den Ursprung hat eigentlich alles in meiner Jugend. Rückblickend, wenn man betrachtet, dass ich halt immer sehr gerne gezeichnet habe zum Beispiel. Ja. Da war das halt so, dass mein damaliger Schulfreund und Klassenkamerad René, der wollte mich immer auf den C64 bringen. Das heißt, der hat dort Demos erstellt und war sogenannter Freaker, oder nicht Freaker, Fixer nennt sich das, genau. Der hat NTSC und PAL-Spiele gefixt und daraus eine Version gemacht. Und die hatten eben auch eine Demo-Gruppe, wo sie Grafiken brauchten. Und er hat das europäische Headquarter geleitet, und zwar ein BBS, das ist ein Bulletin Board. Das war damals vor dem Internet prinzipiell eine Plattform, wo sich damals auf dem C64 noch die Leute getroffen haben. Man konnte sich dort per Telefon einwählen, also per Modem. Und an irgendeinem Abend hat er mich gefragt, hast du nicht mal Lust, eine Grafik zu erstellen? Und aus seiner Bildern heraus habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt mal eine, du nervst mich schon so lange. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Die Limitierung auf 16 Farben und auf so cursor-große Pixel, die man auf dem Bulletin Board eben dann benutzte. Das war nicht so, dass man dort kleine Pixel benutzte, sondern wirklich eine Cursor-Größe auf dem C64. Und die sind, wer es nicht weiß, ungefähr ein Zentimeter mal ein Zentimeter gefühlt. Das heißt also, die Limitierung in Farbe und auch die Limitierung in Auflösung haben mich irgendwie in den Bann gezogen. Und so war ich in relativ kurzer Zeit ziemlich bekannter Grafiker auf dem C64, was das Genre dann anging. Und wir sind dann auch auf sehr viele Demo-Partys gefahren. Das war dann zum Beispiel eine Party, The Party in Dänemark, oder in Utrecht gab es die X-Party, in Fallingbostel, da gab es die Mekka-Symposium und so weiter und so fort. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Wir hatten so eine Gemeinschaft in dieser Gruppe. Wir haben zusammen was gemacht, auch auf den sogenannten Demo-Partys. Gab es dann eben so Wettbewerbe, in denen man in 4K zum Beispiel eine Demo machen musste mit Grafik und Sound. Und all so ein Quatsch irgendwie. Und wir haben damals dann unter den Tischen gepennt mit Schlafsack. Und das war eigentlich immer ein riesen Erlebnis. Irgendwann habe ich dann den Spaß am Computer verloren, weil das mir alles zu professionell wurde. Und die ganze Klamotte irgendwie auch vom Gefühl her nicht mehr so richtig war. Dann habe ich angefangen, Kinderfreizeiten zu organisieren, während ich noch in der Schule war. Habe dann sogenannte Ferienlager eben geleitet, in Frankreich oftmals oder auch in der Eifel im Herbst und im Frühjahr. Und das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, war aber wenig aussichtsreich, was so das Berufsleben anging. Und irgendwann habe ich dann, nachdem ich meine Schule fertig hatte und wusste, dass ich keine Lust habe zu studieren, überlegt, was machst du denn dann? Und dann habe ich eine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht, hatte natürlich computermäßig schon relativ viele Vorkenntnisse, habe da aber sehr viel über Druckverfahren gelernt, weil das so eine Full-Service-Agentur war, die auch selber eine Indigo damals, eine E-Print hatten und später auch eine 6-Farben Speedmaster. Das war halt sehr interessant eigentlich alles. Und so war ich immer vielseitig interessiert. Und nachdem ich die Lehre beendet habe, habe ich dann noch ein paar Jahre gearbeitet und habe dann über ein Buch, was ich mir gekauft habe und damit verbunden Workshops, die stattgefunden haben, den Sascha Wolter kennengelernt. Das muss so um 1999, Anfang 2000 vielleicht gewesen sein. Und darüber bin ich dann an Flash gekommen. Und das war auch so eine Zeit, wo ich mir überlegt habe, aus dem Betrieb halt auszusteigen, weil gab es so ein paar Vorfälle und auch irgendwie habe ich dort sehr viel Zeit verbracht, die nicht Zeit war, die mir zugute kam, sondern eigentlich immer nur meinem Arbeitgeber. Und ich habe gesagt, wenn ich es versuche, mit derselben Zeitintensität und Liebe meine eigene Sache zu machen, ob das vielleicht Erfolg haben könnte. Und parallel dazu, wie gesagt, habe ich den Sascha kennengelernt, der erwähnte in einem der Workshops mal, dass er auch jemanden sucht, der ihm da hilft bei einigen Dingen. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Ich habe mich Ende 99, Anfang 2000 selbstständig gemacht, bin dann relativ schnell beim Sascha mit ins Flash-Forum eingestiegen, der das eben um diese Zeit herum gegründet hat, als Lösung dazu, dass auf sein erste deutschsprachige Flash-Buch zu Flash 4 damals schon, ich glaube, das war direkt mit Flash 4 hat er das rausgebracht, oder war es noch 3? Nee, ich meine, es wäre 4 gewesen. Kam halt immer wieder sehr viele Anfragen und oft waren es eben dieselben Fragen und er wollte das gerne kanalisieren und nicht immer wieder jede einzelne Frage beantworten müssen und hat eben dieses Forum ins Leben gerufen. Ja, und dann irgendwann haben sich die Rollen gedreht, dass ich das Forum übernommen habe. Sascha hatte so ein bisschen die Lust und den Spaß und so das Socializing irgendwie nicht mehr ganz so lieb und dann habe ich das Ganze übernommen. Vorher allerdings, 2001, hatten wir die Idee, eben eine Konferenz zum Forum zu machen, da im Forum selber immer mal wieder die Frage aufkam, ob man sich nicht mal persönlich treffen kann. Und da hatten wir dann die Idee, eben die erste Flash-Forum-Konferenz zu veranstalten, wo dann eben ein paar Vorträge auch im Mittelpunkt stehen sollten und neben dem eben der Austausch mit den Leuten, die dorthin kamen. Und schon damals war so die Idee eigentlich nicht nur Flash in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eben alles, was eben das Tool so mitbedient. Denn dadurch, dass Flash recht vielfältige Leute anzog, also Illustratoren, Animationskünstler, filmisch arbeitende Leute durch die Zeitleiste oder eben auch Programmierer dann mit damals noch Basic ActionScript, so wenn du so willst, also so richtig programmieren war es ja nicht, war das halt eine sehr illustre Truppe und so waren dann auch die Vorträge relativ bunt gemischt. Ja, und 2008 kam dann irgendwann so in mir der Gedanke auf, mal sich hinzusetzen und zu überlegen, was denn so ein Ding ist, was ich besonders gerne mag von den Sachen, die ich getan habe. Und das war diese einmal im Jahr stattfindende Konferenz. Und dann habe ich mir gesagt, okay, versuch doch mal, dich auf diese Konferenz zu fokussieren, gib dir 3 Jahre. Schau, ob es genug Geld macht. Wir hatten damals 2 Kinder, meine Frau und ich, und hatten uns gerade ein Haus gekauft oder gekauft, eben noch nicht voll abbezahlt. Und das heißt, es war halt eine ordentliche Belastung finanzieller Hinsicht. Und eben 2 kleine Kinder am Bein zu haben, ist ja dann auch eben nicht ganz so einfach, wenn man viel unterwegs ist, auf Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und dennoch habe ich es getan. Die zweite Frage, die halt nach den 3 Jahren beantwortet werden sollte, war, macht es denn wirklich so viel Spaß, das zu tun, wenn es nur die eine Sache ist, ne? Und wenn es nicht eine von vielen Dingen ist, die man so hat. Oh, und der Fakt, dass ich es immer noch mache, zeigt, ja, das macht Spaß. Und die Idee damals war eben, dadurch, dass Flash so ein bisschen auf dem Rückzug war und der Abgesang eigentlich schon stattfand, habe ich mir überlegt, ich setze den Fokus eben auf die Web-Community, in der ich eben auch zu Hause war und dann aber auch mit dem Ziel, eben über den sprichwörtlichen Tellerrand hinauszublicken. Das heißt, es gibt halt sehr viele Vorträge zu Typografie, zu Designthemen, Kunst mit Programmieren. Also es sind wirklich so Gebiete, die doch weit über den Tellerrand hinausgehen. Und das Schöne ist zu sehen, dass das Konzept eigentlich total aufgeht, dass die Leute, die kommen und nicht wissen, was passiert und für einen bestimmten Vortrag sich anmelden, der eher technischer Natur ist zum Beispiel, hinterher sagen, ey, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so cool ist, ja, und dass das so genial ist. Die sich also dann ganz oft dann hinterher äußern und sagen, dass genau die Vorträge, die eben nicht ihr Metier sind, die sind, die am meisten gefallen haben. Ja, und so habe ich halt das Vergnügen und den Spaß für mich gefunden, meine Interessen in einer Konferenz zu bündeln, Leute dazu einladen zu dürfen und mir mit den Gästen, die dorthin kommen, eben das Programm anschauen zu können. Also eigentlich perfekt. Und dazu noch meinen Lebensunterhalt damit verdienen zu müssen, dürfen.
Ja, das ist ein ganz schön langer Weg. Aber so wie du das erzählst, habe ich den Eindruck, dass das eigentlich so ein bisschen ganz logisch von der einen aus der anderen Geschichte entstanden ist und dass ja dieser Community-Gedanke immer so das Leitmotiv war, oder?
Ja, genau. Das im Prinzip schon. Ne? Und natürlich kann man das jetzt rückblickend so erzählen, wie ich das jetzt erzählt habe in meinem 10-minütigen Ausflug. Aber es war natürlich nicht geplant. Ne? Also man geht ja nicht sukzessive hin und denkt jetzt, weil ich das gemacht habe, mache ich jetzt das. Aber wie gesagt, zurückblickend sind viele Dinge erkennbar, schon in der Schulzeit, ne? Sei es jetzt irgendwie in der Abiturzeit schon Partys mit zu organisieren und immer irgendwie einer dabei gewesen zu sein, der mitgemacht hat. Dann eben selbst die Ferienlager, die ich gemacht habe, ne? Das Organisieren, dort eben die Leitung zu übernehmen und das Ganze zu organisieren und für alle eine gute Zeit zu organisieren. Das ist immer irgendwie schon so ein Leitthema gewesen, ohne dass ich es wirklich damals in dem Sinne forciert hätte oder geplant habe. Aber irgendwie war ich jetzt nicht eine Person, die einen Schritt zurückgegangen ist, wenn es was zu organisieren gab. Und vor allem, wenn es was für andere Leute zu organisieren gab. Ne? Also dafür zu sorgen, dass Leute sich willkommen fühlen, dafür zu sorgen, dass man eine gute Zeit hat über die Zeit, die man an irgendeinem Ort ist. Das hat mir immer schon recht viel Spaß gemacht, glaube ich.
So macht es ja auch den Eindruck, wenn ich jetzt auf Beyond Tellerrand gucke als Konferenz, dann wirkt die sehr freundlich, sehr familiär, freundschaftlich. Also man hat den Eindruck, es treffen sich Freunde. Wie kommt es eigentlich dazu? Also wie kommt es zum Namen? Wie bist du auf Beyond Tellerrand gekommen? Der ist ja wirklich witzig, aber gab es da vielleicht noch andere Variationen oder Versionen vorher? Und wie ist das eigentlich so als Gedanke? Kann ich mir das so vorstellen, dass du sagst, du lädst dir die Menschen ein, die dir gefallen, die du schon mal irgendwo gesehen hast auf der Bühne, dass du sagst, die brauche ich in Düsseldorf, die brauche ich in Berlin. Dort habe ich das Publikum, was genau diesen Vortrag gerne hätte. Hast du diese Vorstellung selbst oder wie kommst du dann auch an die Sprecherinnen und Sprecher ran?
Ja, also der Name spiegelt ja eigentlich nur das wider, was ich gerne habe machen wollen. Ne? Eben wirklich zu zeigen, dass man über den Tellerrand hinausschauen sollte. Also dass zumindest ich das meine. Denn eigentlich kann man damit nur gewinnen. Also selbst wenn man jetzt, sage ich mal, Programmierer ist oder wenn man Grafikdesigner ist oder Typografie irgendwie der Schwerpunkt deiner täglichen Arbeit ist, glaube ich, schadet der Blick über den Tellerrand nicht. Also nicht nur im Beruflichen, sondern auch inspirationsmäßig, ja, also wo findet man Inspiration? Ist ja nicht immer nur bei dem, was man so tagtäglich tut. Ich glaube auch, dass das so horizonterweiternd ist, dass das für eine offenere Menschlichkeit sorgt, wenn du über den Tellerrand hinausblickst und dass es eben zu so einer Grundeinstellung werden kann für dich, ja. Also das heißt, dass du auch, wenn du in deinem Alltag über den Tellerrand schaust und dir Gedanken machst, was dein Gegenüber vielleicht denkt und versuchst, dich in andere Dinge hineinzusetzen und für andere Dinge zu interessieren, ich glaube, da kann man nur gewinnen und auf das Event bezogen ist es halt so, dass ich eigentlich das widerspiegeln wollte, was ich selber so ein bisschen charakterisiere und verinhaltliche, und zwar die Neugier halt. Ne? Also meine Neugier ist wirklich grenzenlos und ich habe gemerkt für mich, dass wenn mir jemand begeistert über seine Arbeit oder seine Projekte erzählt, dass ich immer Feuer und Flamme dafür bin. Und da liegt der Kern auch so ein bisschen. Klar kann man alles irgendwie langweilig transportieren, aber wenn jemand es schafft, auf der Bühne zu zeigen, wie sehr man dafür brennt, wie sehr sie oder er für das, was die Person auf der Bühne tut, halt brennt, ja, und die anderen damit anzustecken, dann ist es egal, ob diejenige eine Typografin ist oder Bäckerin, ja, das ist egal, wirklich. Du kannst alles spannend rüberbringen und für alles Interesse finden. Ne? Das ist halt immer die Frage des Wies. Ja, und warum der Misch Beyond und Tellerrand, Englisch-Deutsch, da ging es mir so ein bisschen darum, oder uns damals, als wir das so angefangen hatten, dass wir eben zeigen wollten, dass das nicht nur eine deutschsprachige Konferenz ist, deswegen nicht einfach über den Tellerrand oder sowas, ne, sondern der Spiel mit dem Englisch-Deutschen. Und das Interessante ist ja wirklich, dass viele der englisch sprechenden Gäste nicht wirklich wissen, was Tellerrand bedeutet. Aber mal zu versuchen, das zu erahnen. Hat es was mit Toleranz zu tun? Tolerant? Oder ist es irgendwie was anderes in der Art? Und es macht dann wirklich immer Klick, wenn man es erklärt. Ja, dann sagen immer alle, oh, das passt ja super, weil so ein bisschen ist es ja das Äquivalent zu Think Outside the Box, was es nicht ganz trifft, weil das ja meist ein bestimmtes Problem beschreibt. Das heißt also, man denkt aus der Box heraus, ja, aus der eigenen Zone heraus, wenn man ein konkretes Problem hat. Und bei dem Tellerrand ist es eher eine weitergefasste Dimension noch, ja, dass man sagt irgendwie, also grundsätzlich über den Tellerrand hinausschauen. Aber trotzdem verstehen sie das immer ganz gut, ne? So dass dieses Wortspiel damit. Und dann verstehen sie auch, warum die Vorträge so gemischt sind. Das ist halt wirklich ganz nett, wenn man dann immer diesen Aha-Moment erlebt, wenn man das dann erklärt. Ja, und dann hast du noch gefragt, Sprechersuche, das ist natürlich auch ein Thema, was relativ komplex ist. Und wo es verschiedene Wege gibt. Natürlich gibt es Sprecherinnen und Sprecher, die ich immer mal gerne sehen wollte. Und die frage ich im Grunde einfach mal. Und ideal ist es dann natürlich, wenn man sie persönlich trifft, auf anderen Veranstaltungen. Denn so eine E-Mail kommt natürlich oft drüber wie, ja gut, wer ist denn das jetzt, der da schreibt? Ja, und man wird dann oft an Assistenten verwiesen. Und dann werden direkt auch speziell bei internationalen Sprecherinnen und Sprechern horrende Summen irgendwie aufgerufen, was so ein Vortrag dann eben kosten soll. Ja, und wie gesagt, idealerweise trifft man die Person auf Veranstaltungen, deswegen bin ich eben auch viel auf anderen Veranstaltungen unterwegs, um Leute persönlich zu treffen, um natürlich auch neue Inhalte zu finden, denn das ist auch ein Teil, ne, der Recherche auf anderen Veranstaltungen, weil du da dann eben natürlich siehst, wie reagieren Zuschauerinnen und Zuschauer auf Vortragende, wie kommt so ein Vortrag an. Und man kann danach eben die sprechenden Personen, ja, also wann war das jetzt mal zum Beispiel so, fällt mir da gerade ein Beispiel ein, nichts Konkretes aus der näheren Vergangenheit. Aber klar, du siehst jemanden auf der Bühne, findest den Vortrag toll, gehst danach zu der Person hin, sagst ihr, dass du es toll fandest und erzählst natürlich, ich mache selbst eine Veranstaltung, das wird vielleicht passen, schaust dir mal an. Das ist immer der ideale Zustand. Dann ist es natürlich so, dass über die Jahre jetzt auch viele Vortragsthemen an mich herangetragen werden. Das heißt, mir schreiben Leute, mich rufen Leute an, dass sie jemanden gesehen haben, der vielleicht passen würde, der echt inspirativ war und der super vorgetragen hat. Also das passiert natürlich. Und nicht zuletzt kriege ich jeden Tag aktuell zwischen 3 und 5 E-Mails von Leuten oder Agenturen oder Unternehmen, die gerne vortragen würden. Das ist auch der Grund, warum ich keinen offiziellen Call for Papers auf der Webseite habe, weil ich das halt komplett alleine mache. Und wenn ich den jetzt auch noch hätte und dann wirklich darüber Leute einladen würde, was zu schicken, dann würde mich das, glaube ich, komplett überwältigen. Das reicht jetzt schon tatsächlich, was ich an so einfachen E-Mails dazu bekomme.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da jeden Tag mehrere Anfragen bekommt und gar nicht mehr reagieren kann aufgrund der Menge oder auch manchmal der Qualität. Wie kam es denn dazu, dass du für deine nächste Konferenz jetzt in Düsseldorf Stefan Sagmeister verpflichten konntest? Der ist ja nun wirklich überall gefragt. Also es gibt kaum eine Designkonferenz zum Beispiel, aber auch Innovationsbereiche oder andere Themen, die nicht Stefan Sagmeister einladen im Moment. Mhm. Wie kam es denn dazu?
Also Stefan habe ich irgendwann mal kennengelernt. Den habe ich eben wirklich einfach angeschrieben mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zum Erstkontakt kam. Habe ich ihn vorher irgendwo getroffen? Ich glaube nicht. Und zwar war das 2013 und habe ihn damals zu meiner ersten Berliner Ausgabe eingeladen, 2014. Und da gab es so ein paar Probleme mit seinem Flug. Eigentlich nicht mit dem Flug, sondern mit ihm und welchen Flug er nehmen wollte, weil er dann irgendwie noch eine Veranstaltung vorher hatte und kurzfristig was geändert bekommen musste. Dann hat sich das irgendwie 2-3 Mal geändert. Und das war ihm ziemlich peinlich und irgendwie ist ihm das in Erinnerung geblieben. Und der hat dann auf der Bühne auch sehr nett irgendwie sich dafür nochmal bedankt bei mir und hat mich gerufen und nochmal irgendwie gesagt, dass er weiß und vor allem zu schätzen weiß, wie Veranstaltungsorganisatoren wie ich oftmals eben mit den Problemchen der Sprechenden eben dann umgehen müssen und solche Dinge dann eben handeln müssen, dass ich das sehr eloquent getan hätte und dafür hat er sich dann bedankt. Und seitdem sind wir eigentlich irgendwie immer in Kontakt geblieben. Er spricht ja inzwischen das 4. Mal bei mir, hat halt in Berlin gesprochen, in München 2018, dann letztes Jahr in Hamburg bei einem kleinen Spin-off, einem eintägigen, was wir gemacht haben. Und wo fehlte er noch? In Düsseldorf, wo ich die ganze Sache angefangen habe. Und da habe ich gedacht, machen wir doch ein rundes Ding draus, frag mal ihn, ob er Zeit hat und Lust hat. Und dann habe ich ihn eingeladen und er hat ja gesagt. Und für mich ist Stefan auf jeden Fall immer, einer meiner, das hört sich hochtragend an, aber einer meiner Jugendhelden gewesen, weil er natürlich designtechnisch genau wie Paula Scheer oder David Carson oder Neville Brody mich immer begleitet haben, ja, irgendwie auf meinen Wegen irgendwie. Gerade als ich den ganzen Kram angefangen habe. Umso schöner natürlich, dass man solche Leute inzwischen einladen kann halt, ne, dass die dann auch kommen irgendwie. Und ich bin jetzt kein Event, wo es dann zigtausende Teilnehmer hat, wie auf einem Bits and Pretzels oder einer OMR, sondern nur 500 pro Event, ja, oder manchmal ein paar mehr vielleicht. Und die Leute kommen und das ist schön und die sind unfassbar nett, unfassbar nahbar und das ist eben auch das Schöne, dass ich es geschafft habe, das umzusetzen, was ich mir auch vorgenommen habe, und zwar zu zeigen, dass wir alles Menschen sind, also alle auf einem Level sind, ne? Also dass es keine irgendwie Superstars gibt. Es gibt bei mir keinen VIP-Room, wo Leute sich dann verstecken können, sondern die sitzen alle vorne, ja, die können ihre Tasche zwar hinten abstellen, aber da gibt es jetzt keinen Shampoos hinten und irgendwie Canapés, damit die dann dort sich wohlfühlen. Das ist halt ganz bewusst so, weil ich gerne möchte, dass sie natürlich irgendwie sich auch mit dem Publikum mischen. Genauso gibt es keine reservierten Sitzplätze. Das heißt, die müssen nicht ganz genau so einen Stuhl und einen Platz suchen wie alle anderen. Und das sind so simple Dinge, finde ich, mit denen man eben das Eis bricht, ohne dass man jetzt groß auf der Bühne was ankündigen muss, ja. Weil das ist einfach dann so naturgegeben. Es ist halt nicht anders, ja. Und ich glaube, da bricht man schon viel Eis mit und viele Grenzen halten, wenn Leute denken, oh, der oder die stehen da auf der Bühne, die, oh, krass, ey, die kann ich jetzt nicht ansprechen, ne? Aber genau das ist das Ziel und genau dafür sind meines Erachtens solche Veranstaltungen auch da, um zu zeigen, halt, die kochen alle nur mit Wasser, es sind alles nur Menschen und die freuen sich auch über ein Gespräch mit jemand anderem.
Sehr schön. Wenn du deine Konferenz in Düsseldorf begonnen hast, hast du Ausflüge nach Berlin gemacht, nach München, nach Hamburg. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, Düsseldorf reicht mir nicht? Und zum anderen gibt es ja eine bunte Mischung aus verschiedenen Bereichen. Ich nenne es jetzt mal ganz grob, also eher der Coding-Bereich, eher die Menschen, die programmieren, oder diejenigen, die eher kreativ gestalten. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, Coding ist ja eigentlich auch eine Kreativität. Würde ich auf jeden Fall so sehen. Manche andere sagen das vielleicht nicht. Nee, die sagen, nee, Kreativität muss was mit Zeichnen sein. Wie siehst du das denn jetzt eigentlich? Und wie versteht sich denn das Publikum, wenn du weißt, die kommen eher aus der Coding oder aus der vielleicht zeichnerischen, illustrativen Ecke? Wie können die dort miteinander eine gute Community bilden? Weil eigentlich, auch ich bin mehr mit diesem Vorurteil groß geworden, dass sich Kreative und Techniker, also in dem Fall Menschen in der Technik, wenig auseinandersetzen, dass es da viel Reibungspunkte gibt, auch sprachliche Barrieren, weil jeder in seiner Fachsprache bleibt. Und das ja auch auf einem Bühnenauftritt extrem wichtig ist. Wenn ich also eine Designerin auf der Bühne habe, dann spricht die natürlich in einer ganz anderen Fachsprache zu ihrem Publikum, als wenn jemand codet. Wie gehst du damit um und was hast du für Erfahrungen gemacht in dieser Mixtur?
Ja, also der erste Teil der Frage war ja bezogen darauf, warum ich nach Berlin und München und dann jetzt zuletzt auch Hamburg gegangen bin. Das war 2013, als in mir so ein bisschen die Idee reifte, Beyond Tellerrand eben auch nochmal woanders zu probieren. Grund war, dass 2013, 14 und 15 drei echt populäre Jahre waren. Da hatte ich teilweise in Düsseldorf 200 Leute, die auf der Warteliste standen neben den 500, die halt auch kommen wollten. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn, um das irgendwie so ein bisschen zu bedienen? Und habe dann eben mal geschaut, wo lesen die Leute meinen Newsletter? Ja, wo macht es Sinn, vielleicht noch hinzugehen? Und da habe ich da so überlegt. Und viele Leute haben mir gesagt, ja, mach's doch größer, mach doch irgendwie 1.000 Leute, 1.500 Leute, ist doch super. Guck dir mal die Off an, die wächst ja auch stetig irgendwie. Und, ne? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, für mich selber funktioniert es nicht mit noch einem größeren Publikum. Vielleicht funktionieren 700 noch, vielleicht auch 1.000, ich weiß es gar nicht. Ich habe es ja noch nie ausprobiert. Aber ich hatte immer so das Gefühl, bei den 500, die kommen, schaffe ich es, die alle irgendwie einzufangen. In der Theorie, in meinem Kopf, kann ich jedem persönlich Hallo sagen, guten Morgen. Das ist noch so eine überschaubar große Gruppe, dass ich sage, ich schaffe es dort, ein Umfeld zu kreieren, das sich wohlig anfühlt, das eine Atmosphäre hat und wo sich Leute willkommen fühlen. Ich weiß nicht, ab welcher Zahl und welchen Rahmenbedingungen, weil dann natürlich auch ein anderes Theater gefunden werden muss, das nicht mehr funktioniert. Also das wäre vielleicht mal ein Versuch wert, vielleicht nicht aktuell, aber generell schon. Nur irgendwie, das war der Grund, warum ich dann eben gesagt habe, nee, ich würde gerne dann nochmal in eine andere Stadt. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, Leute gefragt und Berlin war halt naheliegend, da es halt auch eine Stadt ist mit großer Attraktion auch für gerade internationale, internationales Publikum und internationale Sprecher. Und das habe ich dann 2013 eben das erste Mal gemacht. Nee, gar nicht, 14, entschuldige. 2014 das erste Mal gemacht. 2013 habe ich angefangen, es zu planen. Und das ist direkt eingeschlagen, war vom ersten Event an ausverkauft, auch mit 500 Leuten. Und natürlich sagten mir dann einige Leute, Mann, das ist doch dämlich. Also aus rein finanzieller Sicht, warum machst du das in Düsseldorf nicht größer? Ist ja einmal Arbeit, das doppelte Publikum. Jetzt hast du das doppelte Publikum, aber musst dir zweimal Arbeit damit machen. Und in, so wie ich bin, eben auch in meiner Vorstellung möchte ich gerne dann in Berlin eben auch ein anderes Programm haben. Das heißt, Leute, die nach Düsseldorf und Berlin kommen, was einige tun, sollen eben nicht zweimal dasselbe Programm sehen. Und das ist halt so, das ist kein bestimmter Schwerpunkt. Wie gesagt, der einzige Schwerpunkt, den ich da habe, ist eben, dass es halt, wenn ich jemanden noch einmal einlade, dass es nicht derselbe Vortrag sein soll, wenn es geht. Und da gibt es natürlich Ausnahmen, das habe ich gerade dieses Jahr einmal gemacht, mit einem Vortrag, den ich echt super fand, der auch eben aus, ein bisschen aus dem Thema noch herausfiel, mit einem Psychologie-Vortrag zu Mental Health. Der war einfach toll vorgetragen und mit einer tollen, sehr energiegeladenen Frau, die das gemacht hat. Also es war super und die habe ich dann zu beiden eingeladen. Aber das ist eigentlich sonst wirklich nicht der Fall. Also das ist wirklich so, dass ich mir für mich vorstelle, wenn ich jetzt auf dieses Event gehen würde, weil ich es toll finde und will gerne so ein bisschen fanmäßig folgen, dann kriege ich das auch geboten, dass sich die Mühe gemacht wird, eben ein neues Programm eben dazustehen. Und die Idee dahinter ist bei beiden gleich. Der rote Faden ist eben der Tellerrand, über den geschaut wird. Die beiden liefen dann tatsächlich richtig gut und dann habe ich 2017 eben überlegt, wieder einmal mir die Deutschlandkarte betrachtend, wo ist es denn jetzt noch nicht so bekannt? Und ich hatte relativ wenig Leser im süddeutschen Raum und habe dann überlegt, dann versuchst du es mal in München. Und das war 2018 eben auch erfolgreich. War deutlich schwieriger, muss ich sagen, dort das Haus voll zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es an den Münchnern liegt, dass sie einfach ein bisschen gemütlicher sind und da ein bisschen träger einfach. Oder ob es generell daran liegt, dass das da eben noch nicht so bekannt ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, woran es genau gelegen hat. Aber es war deutlich schwieriger, dort das Haus voll zu machen. Hat aber auch extrem viel Spaß gemacht mit dem kleinen Wermutstropfen, dass 14 Tage vor der Veranstaltung meine Mama gestorben ist. Irgendwie und das natürlich dann alles für mich so ein bisschen unter dem Schatten davon stand. Aber es gehört eben dazu halt, ne, dass man, wenn man eben so ein persönliches Event macht, wo die Familie mit integriert ist, wo ich eben auch sehr viel Persönlichkeit mit reinbringe, dass solche Dinge dann eben passieren können und dann auch von mir ohne Filter tatsächlich dort auch besprochen und gesagt werden. Also ich habe die Leute begrüßt an dem Tag. Und habe denen erstmal erzählt, dass meine Mama gerade gestorben ist. Und dann waren natürlich einige ein bisschen verwirrt, die das erste Mal da sind und dachten, wir sind doch jetzt hier auf einem Webdesign-Event, oder? Warum erzählt er jetzt von seiner Mutter und dass sie gerade gestorben ist? Aber spätestens am zweiten Tag hatten sie es dann auch verstanden und hat großen Spaß gemacht. Ja, und 2019 war eben das Problem, dass ich einen neuen Ort gesucht habe, der größer war. Habe den auch gefunden. Aber wie wir alle wissen, Ende 2019 fing es dann ja eben an, schon so ein bisschen zu kriseln und dann habe ich das irgendwie vom Bauch her lieber sein lassen, weil es eben noch das Neueste war. Ich habe 2019 eben noch Düsseldorf und Berlin gemacht, habe München dann ad acta gelegt gehabt, weil es mir, es fühlte sich nicht gut an und was war denn 2020 dann eben war, wissen wir ja alle. Und damit war dann München erstmal raus jetzt nach der Pandemie, weil ich mich jetzt konzentrieren muss, erstmal die anderen beiden wieder gesund ans Laufen zu bekommen, um dann vielleicht auch nochmal neue Dinge anzugehen. Und Hamburg war letzten Endes eigentlich von der Idee her immer schon mal da. Und als dann A-Work, ein Partner vom Event, die öfter halt das Event unterstützen, gefragt haben, ob sie das irgendwie koordinieren könnten, mal einen Tag einfach, um mal zu gucken, ob und wie das klappen könnte, da haben wir das letztes Jahr eben auch mal gemacht und das hat gut funktioniert und es ist nicht ausgeschlossen, dass Hamburg nochmal passieren wird. Aber wie gesagt, momentan muss ich erstmal schauen, dass Düsseldorf und Berlin wieder gesund werden. Ja, und der zweite Teil deiner Frage, wie man es schafft, diese Gruppen alle zu vereinen. Im Prinzip eigentlich wirklich, glaube ich, ist der Schlüssel dazu, dass man im Vorfeld natürlich und aber auch auf der Veranstaltung als Beispiel eben da fungiert. Mit, ne? Wenn man eben die Spannung für sich, die man selber darüber hat oder die, das, die Aufregung, ne? dass die Leute kommen und das transportiert. Ich glaube, das springt über, dieser Funke springt über. Und ich glaube nicht, dass es da große Sprachbarrieren gibt. Denn letzten Endes sind die Leute, die kommen, sind eigentlich grunddurch neugierig. Jeder ist dort neugierig. Und ich sage im Vorfeld auch immer, wenn ihr auf einen Kaffee warten müsst, quatscht einfach mal mit demjenigen oder derjenigen, die neben euch stehen und lasst euch deren Geschichte erzählen. Und ich bin der Auffassung und der Überzeugung, dass jeder eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Und über die Menschlichkeit und das Interesse dann funktioniert das eigentlich immer sehr gut, dass die Leute dann eben auch, ja, wie du eben sagtest, mit Technikern sprechen, wenn sie Kreative sind oder Designer sind. Denn kreativ, das hast du ja eben auch schon gesagt, sind eigentlich alle. Ja, egal ob jetzt Programmierer oder Designer in dem Sinne. Auf der Bühne selber funktioniert der Misch eben ganz gut. Das ist halt so ein bisschen eben die Frage, wie man da den Schedule halt, die Agenda irgendwie setzt, damit man da so ein bisschen irgendwie natürlich alle bei der Stange hält. Und es gibt natürlich auch immer mal wieder Vorträge, die beides absolut genial und miteinander vereinen. Ja, wenn man da so einen Sprecher wie Mario Klingemann sieht oder den Brandon Dawes, die halt sehr ästhetische Dinge eben mit Programmierung machen. Ja, und da hast du dann natürlich den Idealfall, dass beides zusammenkommt. Ja. Ja, also der Mario hat, und beide sind eigentlich, die habe ich beide im Flash-Umfeld kennengelernt. Und der Mario ist eigentlich relativ bekannt mit generativer Kunst geworden. Das war vor den ganzen AI-Sachen, die es jetzt gibt, hat er eben mit seinen Dingen eben solche Sachen schon gemacht. Natürlich wesentlich komplexer in dem, wie es entstanden ist, aber eben schon mit einem unglaublich krassen Output schon damals. Und das, da reden wir halt wirklich dann so 2018, 17 hat er schon mit dem Zeug angefangen, ich glaube sogar schon früher. Und der Brandon Dawes ist eigentlich jemand, der eigentlich immer sehr ästhetisch an früher an Data Visualization rangegangen ist, wie auch die Nadie Bremer oder Shirley Wu, genau. Und so Leute schaffen es dann halt einfach auch den Bogen zu spannen und die personifizieren halt eben diese Verbindung von Schönheit, Gestaltung, Kreativität, Programmierung und so weiter und so fort in einem Vortrag halt, ne?
Jetzt hast du deinen Vortrag bzw. deine Konferenz, organisierst du ja quasi wie ein Treffen unter Freunden in den genannten Städten. Wie hat sich das denn jetzt in den letzten Jahren seit der Pandemie wieder verändert oder auch vielleicht hoffentlich wieder verbessert? Also ist das noch wieder im Werten? Also meine Erfahrung ist, dass bei Veranstaltungen, die ungefähr im Jahre 21 angefangen wurden oder angekündigt wurden, die wurden dann auch gleich wieder eingestellt, weil man gemerkt hat, das Publikum kommt nicht. Im Jahr 22 war es schon wieder anders, aber auch da sind einige Konferenzen abgesagt worden. Zum Beispiel die C-Konferenz in Wiesbaden ist komplett abgesagt worden, nachdem sie in der Pandemie nicht stattgefunden hat, dann kurz danach doch, aber das Jahr drauf gab es dann wieder keine Sponsoren, also die Finanzierung stand nicht. Wie ist das jetzt bei dir, wie gehst du damit überhaupt um, rein wirtschaftlich gesehen, und was hast du da für ein, ja, bist du optimistisch, was die Zukunft angeht, und muss ich das wieder einspielen oder hat sich das jetzt eigentlich auch generell dadurch grundlegend verändert?
Ja, muss man, glaube ich, so ein bisschen differenziert betrachten. Also die Probleme habe ich auch alle. Das stimmt schon, all das, was du angesprochen hast, ne? Weniger Teilnehmer, weniger Sponsoren eben, also finanzielle Unterstützung für das Event. 21 selber habe ich im November eine Auflage gemacht. Da mussten wir dann eben Zertifikate checken, alle mussten mit Maske kommen und so weiter und so fort. Also all die Auflagen, die es damals gab. Aber ich hatte das Bedürfnis, die Leute zu bedienen, die alle ihr Ticket behalten haben. Denn es gab vielleicht eine Handvoll Leute, die ihre 2020 Tickets zurückgegeben hatten. Denn im Mai wäre es Veranstaltungstermin gewesen. Das heißt, ich war fast ausverkauft schon, als dann gesagt wurde, die Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Und 21, als das dann möglich war unter Auflagen, haben wir das eben gemacht und der Zuspruch war riesig. Also es war volles Haus, es war wirklich eine Riesenstimmung. Man hat gemerkt, die Leute hatten Lust, da wieder hinzukommen. Auch wenn sich natürlich alle so ein bisschen, ja, man wusste nicht so richtig, ne? Also so ein gewisses Unwohlsein war dabei zu erkennen, bei allen Beteiligten. Und 22 war es dann tatsächlich so, dass beide Veranstaltungen das erste Mal nur dreiviertel voll waren. Also die Stimmung war gut, aber es war eben nicht brechend voll wie sonst, nicht ausverkauft, sondern zwei Veranstaltungen waren eben dreiviertel voll. Sponsoren waren 22 in der Tat viele da. Die hatten, glaube ich, auch so das Bedürfnis, eben sich wieder zu präsentieren, Leute einzustellen auch. Und das war von dem her, war es okay, was die finanzielle Unterstützung anging. Allerdings fehlte natürlich das Geld von den fehlenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Warum da weniger gekommen waren, das hat, glaube ich, auch viele Gründe. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu überlegen und zu eruieren, aber wenn man sich überlegt, dass die eine ganze Weile eben nicht auf der Veranstaltung waren und meine Veranstaltung zum Beispiel davon lebt, dass weitererzählt wird, dass es toll ist. Ich habe ja kein großes Marketingbudget. Social Media ist auf dem absolut absteigenden Ast. Da passiert nicht mehr viel, ja, mit dem Niedergang von Twitter, der eigentlich schon vor Elon Musk begonnen hat, der das aber jetzt das Ganze jetzt noch beschleunigt. Und Twitter war tatsächlich mein bester Kanal immer für mich, was Ticketverkäufe angeht. Ist das halt deutlich schwieriger geworden, dort irgendwie zu werben. Und ein großer Teil der Werbung wurde tatsächlich immer von Leuten, die bei mir waren, für die Veranstaltung gemacht. Die haben dann anderen davon erzählt. So ein bisschen das Drei-Fragezeichen-Telefonlawinen-Prinzip. Ja, du erzählst drei Freunden davon und die drei erzählen dann wieder drei weiteren davon und so weiter und so fort. Das hat immer super funktioniert. Und wenn man jetzt überlegt, dass dann halt für fast 2 oder 2,5 Jahre so ein Vakuum entstanden ist und die Leute ja auch älter werden, ja, also gerade die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die zu der Veranstaltung kommen, wachsen da raus. Und das ist jetzt aber nicht stetig passiert, sondern mit einem Cut. Da war halt einfach ein luftleerer Raum, ein Vakuum. Und jetzt gilt es für mich tatsächlich, neue Leute anzusprechen und zu finden und zu gucken, wo finde ich die. Denn klar ist, also wie gesagt, man wächst daraus. Ja, das Kernpublikum von 2013 ist nicht mehr dasselbe wie jetzt. Und wie gesagt, bisher war es halt ein wirklich, ein stetiges, ein fortwährender Prozess. Und der ist halt unterbrochen worden in der Pandemie. Und mein Ziel ist es jetzt, das eben wieder so stabil auf die Beine zu bekommen, dass ich mir sicher sein kann, dass diese 500 Leute kommen. 23 war es dann auch so. Beide Veranstaltungen waren wieder ausverkauft. Die Stimmung war echt grandios. Aber 2023 war es dann so, dass halt wirklich Partner, also Sponsoren einfach ausblieben. Bedingt wahrscheinlich dadurch, dass natürlich alle irgendwie jetzt merken, die Leute, die sie während und nach der Pandemie eingestellt haben, die brauchen sie gar nicht wirklich mehr, so in der Masse. Remote Working macht möglich, dass Leute von fern arbeiten kann, also die ganzen Prozesse sind andere. Und oftmals ist es eben so, dass zumindest bei mir Sponsoren dabei sind, weil sie eben rekrutieren wollen. Und da gilt es jetzt für mich natürlich zu schauen, ja, was sind andere Anreize, warum die kommen können und mich unterstützen könnten, neben dem Fakt, dass sie vielleicht meine Veranstaltung gut finden und nett. Aber natürlich wollen sie auch irgendwas damit erreichen, dass sie da halt Geld irgendwie investieren. Da muss ich echt mal schauen, also was da jetzt in der Zukunft so passiert und wie sich das alles entwickelt. Aber Fakt ist, dass Dinge wie die Entlassungswelle in den Staaten von Google, von Facebook, ne, und auch jetzt hier, wo halt zigtausende von Leuten entlassen werden, dass die natürlich jetzt nicht positiv da einspielt in die ganze Geschichte, was Veranstaltungen angeht. Ja, und sicherlich hat sich auch das Bewusstsein der Leute verändert. Das heißt also, Leute, die auf solche Veranstaltungen kommen, müssen das auch erstmal wieder lernen. Da führe ich immer das Beispiel an, dass ich im Frühjahr so eine Roadshow organisiert habe für Storyblog, auch einen meiner Partner. Und in Brighton, nachdem die Veranstaltung zu Ende war, da waren so rund 60 Leute, sage ich mal, da war dann ein Kommentar von jemandem, ey, ich hatte total vergessen, wie geil das ist, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Und da habe ich gesagt, genau. Ja, und das ist wirklich so. Also die Leute müssen es wieder lernen. Das muss wieder in deren Bewusstsein kommen, dass es eben nicht nur um die Vorträge geht, die man sich sicherlich auch auf YouTube angucken kann, ne, in der einen oder anderen Fassung oder Version. Sondern es geht darum, halt sich mit Leuten zu unterhalten, sich zu vernetzen, irgendwie neue Leute kennenzulernen, neue Impulse zu bekommen. Und gerade so diese ganzen zufälligen Begegnungen, die man während des Kaffeeholens oder während des Bierholens am Abend hat, die halt dann irgendwie stattfinden, die kann man eben auch nicht simulieren irgendwie online. Das ist schön und gut, dass Leute versucht haben, Tools zu erschaffen, die mit Spatial Audio dann irgendwie dafür sorgen, dass man irgendwie mit den Leuten, die auf dem Map näher an einem heranstehen, halt interagieren kann, mit denen, die weiter weg sind, eben nicht. Da sind echt tolle Sachen gemacht worden, aber eben wie gesagt, ich glaube, diese zufälligen Begegnungen, all das, was so passiert, was man nicht plant, das kann man online einfach nicht abbilden in der Art. Und das passiert nur auf solchen realen Events, also auf so Events, wo man eben hingeht, weil man sich da auch ganz anders committet irgendwie, ja. Also man plant die Reise, man bucht sich ein Hotel. Und online, das wissen wir alle, ist man super einfach abzulenken, ja. Dann klingelt's, dann macht man sich doch noch einen Kaffee, man arbeitet, während die Vorträge laufen. Es ist einfach ganz anders. Und deswegen denke ich, dass die Daseinsberechtigung von Veranstaltungen und nicht nur von meiner einfach gegeben sind. Und ich finde es schade zu sehen, dass, wie du gerade es auch beschrieben hast, dass einfach viele ja so hart zu kämpfen haben und ganz viele eben auch nicht mehr stattfinden werden halt, ja. Also das ist die Veranstaltung von ClearLeft zum Beispiel, die die früher Community getrieben waren, wie die Deconstruct oder ein Event Apart zum Beispiel, ja, auch aus dem Webbereich eine renommierte Veranstaltung, die einfach komplett dicht gemacht haben. Und die ganze Meetup-Community, die halt irgendwie kleinere Meetups in Orten veranstaltet hat, die ist ja auch quasi nicht mehr existent, ja. Und das ist schade einfach, das ist wirklich schade. Ich hoffe, das gibt sich wieder und dass die Leute den Mut finden und den Spaß daran halt für andere irgendwelche solche Veranstaltungen zu organisieren.
Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich nicht nur für dich, das hoffe ich auch für alle anderen, die Events organisieren in dieser Form. Weil ich glaube schon, dass dieser Community-Gedanke, ich sag mal, die Community für einen Tag oder manchmal für zwei oder für ein langes Wochenende, das manchmal auch eine ganz andere Motivation, einen ganz anderen Drive gibt, auch für die eigene Kreativität, für die Inspiration, die man daraus mitnehmen kann. Ich habe selbst als Student erste Events in Größenordnung von 1.000 bis 2.000 Besucherinnen und Besuchern besucht und habe da zentrale Momente mitgenommen, die mich dann wirklich jahrelang teilweise beschäftigt haben. Manchmal Sätze, die ich mir immer wieder durch den Kopf gehen lassen habe. Und ja, genau. Dabei habe ich dann gemerkt, wie intensiv das eigentlich auch sein kann, wenn da jemand einfach mal so lapidar einfach so einen Satz auf der Bühne lässt, aber genau du sitzt im Publikum und dich triggert das und dich stellt das jetzt gerade vielleicht auch mit deiner Arbeit einfach mal in Frage. Und wie wir schon beim letzten Podcast-Gespräch mit Monika Heimann gesagt haben, Monika sagte damals, dass Kreative besonders selbstkritisch sind eigentlich, dass sie ihre Arbeit eigentlich permanent hinterfragen, manchmal sogar mehr als die Kunden, um es dann auch quasi sicher gegenüber den Kunden zu verteidigen können. Und dass das halt durchaus auch bei so einer Konferenz durchaus mal erlaubt ist und dass man sich dafür halt auch auf den Weg machen muss. Also tatsächlich mal den Ort wechseln, auch wirklich ganz bewusst in eine coole Location fahren oder auch sich dort treffen und halt auch wirklich Menschen aus anderen Regionen treffen, um auch einfach mal die Sichtweise zu erweitern und zu netzwerken. Und das wäre mein nächster Stichpunkt, Netzwerken. Netzwerken, da gibt es ja sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt zum Beispiel in Hessen den Frankfurter Kreativwirtschaftstag. Der wird staatlich organisiert, sagen wir mal so. Das heißt, das Wirtschaftsministerium hat eine eigene Abteilung für Kreativwirtschaft und die lädt dann im Prinzip größere und kleinere Agenturen, aber auch sonstige Künstlerinnen und Künstler, Freischaffende ein, an einem Tag nach Frankfurt zu kommen, in eine Location und dort Vorträge zu genießen, die natürlich auch entsprechend sehr bunt und breit gestreut sind, aber auch Diskussionspanels. Wie viel diskutiert wird bei dir eigentlich auf offener Bühne? Das würde mich mal interessieren. Und das andere ist, wie viel wird denn eigentlich, also in der Pause sozusagen, diskutiert? Weil das Netzwerken ist ja manchmal auch unter Kreativen kritisch zu sehen. Da kommt ganz schnell manchmal so ein Neidfaktor her, so, ach, was hast du denn so für Kunden, was hast du denn für Projekte? Oh, und da fühlt man sich gleich irgendwie bedrängt, obwohl eigentlich ganz klar ist, die ganze Kreativwirtschaft ist ja eigentlich nur viele Einzelkämpferinnen und Kämpfer unterwegs, die eigentlich gemeinsam große Dinge bewegen könnten, wenn sie wollten. Wie siehst du das?
Ja. Also auf der Bühne selber gibt es bei mir tatsächlich nur Vorträge. Selten auch mal vielleicht zwei Personen, die dort stehen, aber prinzipiell habe ich damit oftmals nicht so gute Erfahrungen gemacht, außer ich weiß halt, dass so zwei Leute das wirklich super machen, wie damals Anton und Irene zum Beispiel. Aber ansonsten Panels oder so bin ich jetzt nicht so der Fan von. Meine Idee war es immer schon, nicht zu viele Vorträge zu machen, das heißt also zwischen den Vorträgen immer viele Pausen zu haben, um eben das Gesehene halt erstmal zu verarbeiten und eben keine Back-to-Back, das heißt also Vorträge hintereinander direkt zu haben, ohne Pause dazwischen. Bisschen auch, weil ich von mir selber weiß, ich kann sowas gar nicht verarbeiten. Wenn ich den zweiten Vortrag gesehen habe, dann habe ich den ersten schon wieder vergessen. Und deswegen brauche ich diese Pause dazwischen. Ja, also, und oft ist es dann eben auch so, dass gerade dann, wenn dann die halbe Stunde Pause ist nach so einem dreiviertelstündigen Vortrag, dass die Leute dann rausgehen, sich ein Getränk holen, Luft schnappen und wirklich über das reden, was dort gerade passiert ist. Ne? Und so findet halt ein reger Austausch statt. Neid, muss ich sagen, habe ich so in dem Fall zumindest noch nie wahrgenommen, dass jetzt irgendwie da irgendwelche Probleme entstehen. Vielleicht ist das aber auch bedingt darin, dass eben das Publikum so vielschichtig ist. Ja, dass es halt eben nicht so eine clicky, keine Ahnung, Typografie-Szene ist oder Type-Design-Szene ist, wo sich alle kennen sowieso, ja, wo alle Schriftengestalter, dann ist ja eine relativ nischige Sache, die ich auch immer sehr gerne besucht habe, zum Beispiel die Typo ja in Berlin, die es leider auch nicht mehr gibt, aber da kannte sich ja jeder irgendwie, ja, jeder, der hingekommen ist, die kannten sich untereinander und wenn da irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Fall war, ich habe es nicht mitbekommen, sowas passiert, dann könnte ich mir vorstellen, die Gründe zu kennen. Aber bei mir ist, glaube ich, echt der Fall, dass ja wirklich aus so vielen Metiers Leute da sowohl teilnehmen eben als auch sprechen, dass ich das noch nicht irgendwie bemerkt habe. Und diskutiert wird sicherlich viel, ne? Also gerade weil mir der Sozialisierungsaspekt im Event, also das Socializing, sehr wichtig ist, denke ich, dass die Diskussion eben im sogenannten Hallway-Track, ne, also immer zwischen den Vorträgen oder eben auch danach, weil wir auch danach einfach dort bleiben, nicht irgendwo hingehen, wo es laute Musik gibt, sondern die Erfahrung hat mir gezeigt in den 23 Jahren, in denen ich das jetzt mache, dass die Leute sich unterhalten wollen über den Tag, ja, und deswegen bleiben wir einfach dort. Es gibt dann abends meist gesponserte Getränke nochmal und die Leute reden einfach über das, was sie am Tag erlebt haben und das ist halt echt schön zu sehen und ich finde es einfach toll, also dass dieser Misch aus, ja, wenn du so willst, einige nennst so, die immer wieder kommen, Klassenfahrt, ja, man erlebt so die Dinge zusammen irgendwie, man hat einen Vortragsstrang, das ist mir auch wichtig, also keine multiplen Vortragsstränge. Das heißt, alle reden über dasselbe, ja, und du hast nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Das spielt da sicherlich auch mit rein. Ne, wenn du Vorträge auf verschiedenen Bühnen gleichzeitig hast, und dein Kollege kommt zu dir und sagt dir, ey, der Vortrag, den ich gerade gesehen habe, der war so super, also den musst du dir auf Video nochmal angucken. Dann hast du ja immer das Gefühl, kacke, ich saß, glaube ich, gerade im falschen Vortrag. Ja, und das passiert dir eben nicht, wenn du wirklich nur einen Vortragsstrang hast. Das heißt, die Leute abends, wenn sie sich unterhalten, reden alle über das gleiche Erlebnis vom Tag. Und ich glaube, das spielt auch nochmal mit rein in die Atmosphäre und in den Erlebnisfaktor irgendwie und das Zusammenschweißen und sowas, ja.
Ja, das kann tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt sein. Also neuere Konferenzkonzepte, Modelle haben ja häufig diese Panels dann in Form von Diskussionsrunden, so Stand-up-mäßig, dass man dann eher in kleinen Interessensgruppen miteinander diskutiert und dann mit Ergebnissen wieder ins Panel oder ins Plenum zurückkommt. Ich finde das manchmal auf der einen Seite, wenn es jetzt wirklich um ein konkretes Oberthema geht, das gestellt ist, zum Beispiel, wie kann man die Kreativwirtschaft in einer Region befeuern? Was kann man alles dazu tun? Und dann gibt's halt unterschiedliche Leute, die sagen, okay, ich kümmere mich um Social Media und die nächsten sagen, nee, wir müssen aber mehr Werbung machen und was auch immer. Also, dass dann halt dort themenbezogen entsprechend die Menschen zusammenkommen und diskutieren. Das macht sicherlich Sinn, aber tatsächlich finde ich das sehr sympathisch, wenn alle dasselbe genießen können. Ich meine, die eigene Pause darf man sicher auch gönnen dabei, wenn es einen wirklich nicht interessiert. Absolut. Aber auf der anderen Seite, wenn dann natürlich ein bekanntes Gesicht auf der Bühne auftaucht, ist natürlich der Saal voll. Aber man weiß, man hat einen Platz. Das finde ich natürlich auch sehr vorteilhaft bei der ganzen Geschichte.
Genau, also das ist auch so ein Ding, ne? Also die Veranstaltungen, die so riesengroß sind, wo dann irgendwie einfach der Platz oft nicht ausreicht, wenn es dann ein heißes Thema ist, sage ich mal, oder ein bekannter Vortragender. Das ist ein bisschen schade, finde ich immer dann so. Halt irgendwie sorgt dann natürlich auch für Unmut, denn du hast ein Ticket gekauft und kommst jetzt dann nicht da rein. Das ist irgendwie, ist nicht meins, wie gesagt. Und die andere Sache, die du beschrieben hast, Panels und so, ich finde es toll. Ich habe nur für mich einfach den Zugang nicht dazu. Also ich glaube, ich bin nicht jemand, der sowas gut moderieren könnte und müsste mir dann, glaube ich, jemanden holen, der so eine Moderation leiten würde, weil ich glaube, die Kunst eines guten Panels und einer guten Diskussionsrunde ist eben ein guter Moderator, eine gute Moderatorin. Das heißt also jemand, der das Gespräch am Leben hält, wenn es eben abebbt, ja, wenn man merkt, okay, die Spannung ist raus, die Leute, das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass du hast da vier Leute sitzen und die stimmen sich alle zu und haben gar keine andere Meinung, ja, also das sind alle so, ja, finde ich auch, dann ist ja die Diskussion vorbei halt, ne, das heißt, man muss da irgendwie jemanden haben, der es auch immer wieder anheizt, der die Thesen der Leute kennt, die dort auf der Bühne sitzen, um das Gespräch eben wieder aufleben zu lassen, wenn es abebbt und, das bin ich irgendwie nicht und das habe ich für mich erkannt und deswegen mache ich selber das nicht. Also ich kenne andere Veranstaltungen, wo es super läuft. Ein Beispiel, was ich immer nenne, ist der Responsive Day Out zum Beispiel vom Jeremy Keith, der das veranstaltet. Er hat das halt gemacht und hat wirklich 3 20-minütige Vorträge hintereinander gehabt mit dem Ziel, danach eben mit diesen 3 Vortragenden auf einer Couch zu sitzen und über diese Themen zu sprechen. Hat die dann eben themennah zusammengestellt, ne, dass man halt wirklich auch ein Thema hatte. Und das hat super funktioniert. Das war ein geiles Format. Würde ich mir jederzeit wieder angucken. Ich bin nur nicht der Meinung, dass ich derjenige bin, der diese Diskussionsrunde danach führen kann. Und deswegen fällt es bei mir einfach raus.
Okay. Kommen wir zu einem etwas anderen Thema. Du machst ja nicht nur die Beyond Tellerrand Konferenz. Das ist natürlich dein Hauptschwerpunkt, das ist klar. Aber du bist auch Musiker und Podcaster. Kannst du dazu was sagen? Wie weit beeinflusst dich das? Und wie weit sagst du, machst du das professionell? Und beeinflusst dich das für den Gedanken, wie kommt die nächste Beyond Tellerrand zustande?
Ja, also neben der Beyond Tellerrand mache ich ja auch noch etliche andere Veranstaltungen. Ich habe ja damit die Smashing Conference zum Beispiel noch mit angefangen. Da bin ich ja mit dem Vitali seit 2012 dabei, das zu veranstalten. Da haben wir allerdings ein Team von Leuten. Das ist nicht so wie bei mir, dass es eine Person ist, die das organisiert, sondern es sind, glaube ich, inzwischen 7 Personen, die damit involviert sind mit dem Vitali und mir. Ich bin da inzwischen vom Smashing Magazine Aufsichtsratsvorsitzender. Also da bin ich so ein bisschen rausgewachsen, aber mir macht es immer noch viel Spaß, mit dabei zu sein und da mitzuorganisieren, da wo es nötig ist.
Kannst du kurz sagen, was die Smashing-Konferenz ist, wer es auch nicht weiß?
Genau, die Smashing-Conference ist eine Veranstaltung, die aus dem Smashing-Magazine hervorgegangen ist, was eine Online-Plattform für Webinteressierte ist. Ja. Und als der Vitali Friedmann, einer der Gründer vom Smashing-Magazine, 2011 bei mir gesprochen hatte, hat er gesagt, das finde ich so toll, meinst du, wir können zusammen eine Veranstaltung für das Smashing-Magazine machen, die Smashing-Conference. Und das haben wir dann 2012 erstmalig in Freiburg gemacht und machen das inzwischen eben neben Freiburg auch in New York, San Francisco, ganz neu in Antwerpen auch. In Toronto waren wir schon, in London, in Oxford, also in etlichen Städten weltweit tatsächlich. Und es macht einen großen Spaß. Ist ein bisschen fokussierter auf das Thema Webdesign, Webdevelopment, Frontend, UX, solche Geschichten. Hat also eher einen Fokus auf den Themen als bei mir. Und dennoch sind dort auch immer wieder exotischere Themen dabei, bedingt auch dadurch, dass der Vitali natürlich auch ein Interesse an anderen Dingen hat und meinem Dazutun. Und das macht auch immer wieder großen Spaß. Dann zuletzt habe ich mit dem Yoshi Kufal eine Veranstaltung gemacht, die wir vor 10 Jahren einmal angefangen haben, die Border None, wo es auch um sehr viel persönliche Dinge aus der Web-Community ging. Also und etliche kleinere Veranstaltungen tatsächlich, bei denen ich dabei bin, irgendwie so oder so mitmische und es macht immer großen Spaß. Also ich bin das ganze Jahr über mit Veranstaltungen beschäftigt, die auch nicht nur mit der Beyond Tellerrand zu tun haben und das macht großen Spaß. Dann hattest du die Musik angesprochen. Ich bin seit 2014 irgendwie als Schülerband damals Musiker, ja, professionell, nein, eher nicht, eher so semi-professionell. Es macht mir großen Spaß. Wir treffen uns jeden Donnerstag mit der Band und die Konstellation, die jetzt da aktuell existiert, die existiert schon seit 2002, glaube ich. Also wir sind in der Art und Weise schon ewig zusammen, kennen uns noch viel länger. Sodass es einfach echt super ist. Man fährt donnerstagsabend dorthin und es ist eine absolut schöne Sache, um sich eben abzureagieren, den Kopf frei zu machen. Eben weil wir uns so lange kennen, weiß jeder, wenn es irgendetwas Wichtiges gäbe, familiär oder auch beruflich, dann würden wir das schon erzählen, aber es werden keine Fragen gestellt irgendwie, ja. Also man kommt dahin und macht Musik, quatscht über Musik und das ist total, also das ist total befreiend und super. Also wirklich,
was spielst du?
Ich spiele Bass. Und das ist echt schön, also das ist wirklich schön. Und Konzerte spielen wir seit 3-4 Jahren eigentlich weniger noch. Also vor der Pandemie, 2 Jahre vor der Pandemie haben wir irgendwie aufgehört, weil wir uns gesagt haben, ich bin der Jüngste mit im nächsten Jahr 50 Jahren. Und irgendwie fühlt es sich nicht mehr gut an, in Jugendeinrichtungen zu spielen, wo die Leute
jünger sind als deine Kinder.
Weiß nicht, das muss nicht mehr sein, haben uns alle gesagt. Und klar, spielen wir noch Konzerte, aber dann wirklich meistens selbst organisierte Sachen, wo wir Leute einladen dann und nicht mehr irgendwie als wie gesagt, in Jugendeinrichtungen beworben oder so, weil das fühlt sich nicht mehr gut an einfach. Man ist da, glaube ich, zu alt für. Und dennoch war Musik und ist Musik immer ein großer Teil von mir, von meinem Leben. Deswegen habe ich auch zum Beispiel, wahrscheinlich ein Grund, einen DJ auf der Bühne. Also eigentlich ist er kein DJ, sondern er ist Musiker, der Tobi Lesno, 2013 angefangen mit einer Idee, die er hatte, in den Pausen halt Musik zu machen, und zwar samplet er die Vorträge und macht dann, wie er es genannt hatte, Audio-Sketchnotes draus. Das heißt, viele von euch, die hier zuhören, kennen vielleicht Sketchnotes auf Papier, das heißt, jemand setzt sich hin und versucht, die Essenz eines Vortrages auf einer DIN A4-Seite zusammenzustellen in visueller Form. Ja, also dann sieht man irgendwie, was war das Thema? Man hat im Idealfall irgendwie eine Vorstellung, wie die Sprecherin auf der Bühne aussah. Und das macht der Tobi eben in Musik, in den Pausen von dem zuvor gehörten Vortrag. Was ich ziemlich cool finde. Also auch da spiegelt sich mein Interesse an Musik wieder. Und ja, Podcasting, das ist eigentlich so ein Ding, was mich immer schon interessiert hat. Was ich immer mal wieder aufleben lasse, aber so ein bisschen das Imposter-Syndrom ist da immer stärker als das, was als der Drang, das dann zu tun. Also ich ziehe es jetzt durch tatsächlich, weil es mir auch Spaß macht, aber ich denke mir dann immer, oh, wer will sowas hören, ja? Und dann hört man dann von allen Seiten, wenn du dann sagst, ja, ich habe gerade mit dem und dem so einen Podcast gemacht, dann sagen die da, ja, ist klar, 2 weiße Männer, die wieder einen Podcast machen.
So wie wir gerade, ja.
Ja, genau. Aber irgendwie man ist dann auch so ein bisschen müde, das zu hören. Die haben ja recht. Aber darf ich das deswegen jetzt nicht mehr machen? Das ist halt so die Frage halt, ne? Also wenn ich dann halt irgendwie jetzt bei dir eingeladen bin, dann nehme ich das doch dankend an und finde es toll und weiß, dass du ja nicht nur weiße alte Männer einlädst, sondern eben auch andere interessante Leute. Ja? Und darum geht es ja dann am Ende. Ja, aber ich kann die Kritik schon verstehen halt, ne? Wenn man sieht, was so an bekannten Podcasts draußen ist, da ist halt viel dabei, wo es tatsächlich dann so diese Stereotypen eben gibt. Aber nee, das Thema an sich, Podcasting, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Alleine deswegen, weil ich ähnlich wie das Kuratieren auf der Bühne, also Leute zum Sprechen einzuladen, dort eben die Gelegenheit habe, mit Leuten zu sprechen, die ich interessant finde, deren Themen ich interessant finde und dann entsprechend eben meine Fragen zu stellen, meine Neugier zu befriedigen, darüber, wie Leute etwas machen, warum sie etwas antreibt, und so ein bisschen vielleicht hinter die Kulissen zu blicken bei dem, was manche Leute vielleicht nur von davor kennen, ja, also weil sie die Leute von der Bühne kennen oder für ein Produkt, für das sie stehen oder so weiter und so fort, ne? Und wie gesagt, Neugier getrieben, deswegen heißt mein Podcast eben auch Neugierig. Das zieht sich durch. Der Tellerrand-Gedanke ist ja eben auch nichts anderes und meine Online-Format, was ich während der Corona-Zeit gemacht habe, heißt ja auch Stay Curious, also bleib neugierig. Ich glaube, das ist so das große Oberthema von mir, halt die Neugier. Und die befriedige ich mit meinen eigenen Veranstaltungen, mit meinem Podcast und mit all dem, was ich so tue. Und vielleicht ist das der rote Faden, wenn einer danach sucht.
Auf deinen Konferenzen gab es in den letzten Jahren immer ein T-Shirt. Gibt es das auch wieder?
Ja, das ist eben auch ein roter Faden. Und die Idee dahinter war damals, den Leuten ein T-Shirt zu geben, was eben kein Logo-T-Shirt ist, mit meinem Logo drauf. Davon abgesehen habe ich auch gar kein wirklich feststehendes Logo für die Veranstaltung, sondern ich lade mal einen Designer, eine Designerin ein, mein T-Shirt zu gestalten. Und das ist meistens wirklich echt schön, was die machen, weil die Vorgabe immer im Prinzip nicht gegeben ist. Also ich habe dann kein Design, was ich umgesetzt sehen möchte, sondern ich kenne die Arbeiten der Leute, die ich frage und hoffe mir dann einfach in deren Art und Weise eben ein schönes T-Shirt zu haben, was ich dann den Teilnehmenden auf meiner Veranstaltung dann eben kostenlos, also heißt kostenlos, also im Ticketpreis inbegriffen austeile. Und das Schöne ist zu sehen, wie auch da der Überraschungseffekt, die Neugier, ne, auf das von den Leuten, die wiederkommen, was wird es denn diesmal sein, weil es wird vorher nicht publiziert. Ja, das wird halt immer geheim gehalten und das ist so ein bisschen das Spiel mit der Neugier, ja. Also das spiegelt sich eben dann auch wieder halt in den Dingen wie dem T-Shirt oder den Opening-Titles. Es gibt immer ein kleines Filmchen, das die ganze Konferenz eröffnet, wo dann eben alle Sprechenden vorgestellt werden und auch das wird immer von einer anderen Person eben gestaltet und umgesetzt. Und das ist eben auch so ein Ding, wo ich diesen Tellerrand-Gedanken wieder mit einspielen möchte. Ja, es gibt halt dann kein feststehendes Design für die Veranstaltung, sondern auch da wird gespielt mit den Dingen von anderen Leuten, so wie sie halt sind. Das wird integriert und das klappt eigentlich immer ganz gut. Und das macht mir auch immer großen Spaß, tatsächlich dann zu schauen, halt, wer könnte denn diesmal das Design fürs T-Shirt machen? Welche Farben können gedruckt werden? Und dann spreche ich mit dem Holger, der meine Sachen immer druckt, auch darüber, wie kann man es umsetzen, was kann man machen, machen wir einfache T-Shirts, welche Farbe hat das T-Shirt, auf was drucken wir das. Ich finde es cool, das ist so ein bisschen das, was dann eben die Spannung auch hochhält für mich, nicht immer nur dasselbe machen zu müssen und zu sagen, okay, wir müssen das T-Shirt mit dem Logo nochmal drucken.
Gibt es da eigentlich schon Kreative, die sich bei dir bewerben und sagen, ich will dein nächstes T-Shirt machen?
Oh ja, auf jeden Fall, also und da auch in Anführungszeichen bekannt und unbekannt tatsächlich. Also teilweise Leute, die noch nichts gemacht haben, die auch wirklich aus dem Publikum heraus sagen, ich würde gerne mal was machen und dann passt das zufällig. Ja, ein langjähriger Freund von mir, der Björn, hat mal was gemacht in einem Ansi-Style halt, ne? Also so wirklich die auch ähnlich wie die Lois-Grafiken für den C64, so Blocke-Grafiken. Der hat dann aber gesagt, ich möchte dann auch die Slides machen und hat dann tatsächlich auch die Slides gemacht für die Bühne halt, ne? Und die in dem Stil dann waren. Gerade in Berlin jetzt dieses Jahr hat der Mike Kuhs sich mal wieder bei mir gemeldet und gesagt, ich hätte Bock, das T-Shirt mal wieder zu machen, aber nicht nur das T-Shirt, ich will auch alles andere machen und hat dann das Poster gemacht, die Kaffeetassen und Bleistifte und so weiter und so fort. Also ziemlich cool. Schön. Ja, und für Düsseldorf im nächsten Jahr habe ich auch jemanden, der genau das auch gesagt hat, der hat auch schon gesprochen vorher. Gavin Strange heißt der, arbeitet für Artman Animations, die zum Beispiel Shaun das Schaf machen. Und der wird aller Voraussicht nach eben auch T-Shirt und Opening-Titles und alles machen. Auch auf seine Frage hin. Also er hat gesagt, er würde das gerne machen. Und das cool. Finde ich cool.
Ja, brillant, absolut brillant. Das klingt echt nach einer wunderbaren Gesamtkonferenz und nach vielen liebevollen Details, die das große Ganze dann vielleicht auch stimmungsvoll machen. Letzten ich Endes hoffe, muss sich ja jeder selber mitbringen und auch mit einbringen. Jetzt gibt's ja tatsächlich eine ganze Generation von Studierenden, die ich zum Beispiel auch selber erlebt habe, die mehrere Semester, mindestens 4, komplett online gelernt haben. Die haben dieses ganze studentische Leben überhaupt nicht wirklich erlebt. Teilweise haben die in Arbeitsgruppen Studienergebnisse gemacht und haben sich kein einziges Mal wirklich in echt getroffen. Höchstens eher hinterher, wenn sie quasi den Bachelor schon in der Hand hatten. Aber ich sehe jetzt, wenn ich auf Konferenzen unterwegs bin, sehe ich auch viele junge Menschen, die sich so ein bisschen hilflos am Rand rumdrücken oder auf ihren Plätzen bleiben und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was man da eigentlich so macht auf so einer Konferenz.
Auf jeden Fall.
Klingt irgendwie drollig, aber ist eigentlich so. Was könntest du jungen Besucherinnen und Besuchern mitgeben auf den Weg? Wie kann man sich am besten vorbereiten auf so eine Konferenz? Mhm. Wie geht man am besten zu dir oder auch zu anderen Konferenzen, die es natürlich auch in diesem Lande gibt? Wie kann man sich da am besten vorbereiten, sodass man da vielleicht für sich auch das Beste rausziehen kann, um eine gute Zeit zu haben?
Mhm. Also das ist wirklich ein interessantes und wichtiges Thema halt, wie man im Vorfeld vielleicht auch schon schafft, den Leuten, die kommen, vor allem denen, die alleine kommen, so ein bisschen die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, das sind viele dabei, die alleine kommen, was erwartet dich? Ich versuche das zum einen aufzubrechen, indem ich im Vorfeld einige E-Mails schreibe, die ich an alle Teilnehmenden verschicke, in denen ich immer schon so ein bisschen erzähle, das erwartet euch, das sind die anderen Menschen, die ihr erwarten könnt, das bin ich, das sind die Themen, so ist der Ablauf, um im Vorfeld schon so viel wie möglich über die Veranstaltung zu erzählen, sodass man das Gefühl hat, wenn man kommt, Ach, kenne ich doch schon. Ich war doch schon mal hier, obwohl es nicht der Fall war, ja. Auch mich zu kennen und zu sehen, okay, das ist der Marc, der macht die Veranstaltung, den kann ich jederzeit ansprechen. Der hat ein total nettes Team, das kann ich ansprechen. Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, dass Veranstalter oder Veranstalterinnen eben wirklich darauf achten sollten, sich da reinversetzen sollten, wie es ist für jemanden, der eben noch nicht dort war. Also wie man da eben dann im Vorfeld schon die Angst nehmen und das Eis brechen kann. Dann natürlich auf der Veranstaltung sehe ich mich in der Pflicht, eben auch die Leute immer wieder von der Bühne aus zu ermutigen, sich eben genau daran zu erinnern, dass Leute dort alleine hinkommen, dass man, wenn man einzelne Leute rumstehen sieht, die vielleicht mal anspricht, ob sie nicht Lust haben, mit einem Kaffee zu trinken oder sich mit zu unterhalten, weil man sich hier gerade über ein bestimmtes Thema unterhält. Gibt immer mal wieder Leute, die auch gerne alleine sein wollen, das ist auch in Ordnung. Aber wenn das nicht so ist, dann fühlt der diejenige sich wahrscheinlich auch total nett angesprochen, kommt dazu. Dazu ermutige ich halt wirklich immer, dann gibt es etwas, was mal über das mal jemand geschrieben hat. Das nennt sich die Pac-Man Rule. Das ist auch das von der Bühne herunter, ja, immer wieder kommunizieren. Steht nicht in geschlossenen Kreisen dort. Wenn ihr mit 5 Leuten da seid, lasst immer noch Platz für jemand anderen, der dazukommen kann. Allein diese Geste zeigt halt auch dann immer irgendwie, ne, wie, dass man halt ein offener Zirkel ist, irgendwie, dass man eben offen dasteht. Ich glaube, dass es sehr viele Details sind, mit denen man irgendwie schon so ein bisschen die Angst nehmen kann und eben das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, unproblematischer für Konferenzanfänger, sage ich mal, machen kann, ja. Da sehe ich in allererster Linie aber auf jeden Fall die Veranstaltenden in der Verantwortung, weil nur wenn du selber als Veranstalter, wie ich jetzt, da dich darum kümmerst und darum dich bemühst, dass eben so eine gewisse Tonalität da ist, dann können auch die Leute, die dorthin kommen, das eben leben und auch umsetzen. Weil man kennt das ja oft, ne, wie man irgendwie so in seiner Blase ist und nachdenkt und man lebt so vor sich hin und denkt eben an solche Dinge nicht, wenn man nicht dran erinnert wird, ja. Also das ist einfach so. Man braucht da Leute, die einen schütteln und erinnern, und da sehe ich mich einfach in der Aufgabe.
Prima. Eine letzte Frage von mir. Mhm. Wenn du alle Ressourcen der Welt hättest, was würdest du für eine Konferenz machen? Dieselbe oder doch eine andere? Oder wen würdest du am liebsten einladen, der bislang noch nie auf deiner Bühne war und den du vermutlich auch nicht kriegen wirst, weil der unerreichbar wäre?
Oh, das gibt es, also, das sind viele schwierige Fragen auf einmal. zunächst einmal, wenn ich unerschöpfliche Ressourcen, das ist natürlich auch krass. Na, sagen wir es mal andersherum. Also eine Sache, die mir immer wieder den Spaß nimmt und mir Angst bereitet und wirklich viel Druck erzeugt, ist eben die finanzielle Situation. Da ich gerade jetzt nach der Pandemie, davor war es jetzt ein bisschen besser, weil ich halt über die Jahre so ein gewisses Polster aufgebaut hatte, was die Pandemie jetzt aufgefressen hat, bei jeder Veranstaltung immer wieder überlegen muss, oh, kann ich das weitermachen? Es kostet halt alles sehr viel Geld, es wird alles immer teurer. Ich möchte die Ticketpreise nicht unbedingt viel teurer machen, um da irgendwie einen Polster zu schaffen, weil ich denke, Inklusivität und sowas, das fängt alles schon beim Ticketpreis an, ja, und wenn mir, ich sag's mal so, ein Sponsor zum Beispiel so viel Geld geben könnte, dass ich in Ruhe veranstalten kann und mich um die Dinge, die Inhalte kümmern kann und um die Teilnehmenden, das wäre schon geil halt. Also wenn man nicht immer bei jedem Mal wieder gucken muss, kann ich jetzt alles bezahlen, ja, und schaffe ich das und kann ich dazu auch noch von dem, was ich dann am Ende des Jahres übrig habe, meine Familie ernähren, weil auch da, darum geht's ja, ja, am Ende ist ja doch mein Job auch. Und das ist wirklich schon echt das, was mich so zermürbt, ja, diese finanzielle Abhängigkeit von jeder Veranstaltung. Von daher, wenn ich ein großes Maß an Ressourcen hätte, wäre das auf jeden Fall ziemlich geil. Die Art der Konferenz, ich weiß gar nicht, ob ich viel ändern würde, außer vielleicht dann wirklich Essen mit einzuschließen, leckeres Essen, leckere Getränke, das aktuell eben nicht mit eingeschlossen ist, also Getränke zum Teil, Essen eben aber nicht vom Konzept her, deswegen sind die Tickets auch immer noch erschwinglich. Und ansonsten gibt's was ich anders umsetzen würde durch viel Geld, vielleicht mal den Mut haben, das an exotischeren Locations zu machen, wo man dann die Möglichkeit hat, eben dafür zu sorgen, dass die Teilnehmenden dort auch hinkommen. Aber gerade in den Zeiten, wo Reisen und so auch immer kritisch hinterfragt wird, ist das natürlich auch noch wieder ein Aspekt, der dann dagegen spräche, ja, das irgendwo, keine Ahnung, in der Lagune irgendwo in Haiti zu machen, keine Ahnung. Ja, also von daher, ich weiß gar nicht, was ich sonst anstellen würde. Wie gesagt, das Schöne wäre tatsächlich, wenn ein gewisser Stock an finanziellen Mitteln da wäre, dass meine Angst einfach die Existenzangst genommen wird, ja, und die Angst, alles bezahlen zu können und mir den Rücken und den Kopf freimachen würde für das, was wichtig ist, die Menschen, die dorthin kommen, also die Vortragenden und die Teilnehmenden. Das wär schon ziemlich cool. Und gibt es jemanden, den ich dort haben wollen würde, den ich sicherlich nicht kriegen würde? Puh, das weiß ich gar nicht. Es gibt so viele spannende Menschen, ja. Also zum Teil sehe ich eben wie den Janis McDavid, den ich in Berlin sprechen hatte, Leute bei der Bettina Böttinger, und dann versuche ich die zu erreichen und zu fragen, ob die kommen. Und dann lesen sie sich durch, was man macht. Das ist eine Webdesign-Konferenz, dann fragt er sich natürlich auch, was will ich denn da? Aber dann quatscht man eben über einen Videocall oder trifft sich persönlich und man erkennt schnell, oder die Leute erkennen dann schnell, dass es eben nicht nur um Webthemen geht oder nicht nur um technologiegetriebene Themen. Also von daher gibt es auch da nicht irgendwie die eine Person, die ich gerne mal haben wollen würde. Klar gibt es immer mal wieder Menschen, die ich interessant finde, wie den Sänger von den Foo Fighters, Dave Grohl, den ich aber tatsächlich schon mal beinahe gekriegt habe, den ich aber dann wahrscheinlich auch nicht mit seinem richtigen Namen ankündigen würde. Und ja, das würde, glaube ich, andere Probleme mit sich bringen, wenn das bekannt wäre. Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt jetzt keine, nicht die eine Person, wo ich sage, ah, die muss ich mal auf meiner Bühne haben, sondern ich hoffe da an der Stelle einfach mir die Neugier zu bewahren und offene Augen und Ohren für all das um mich herum zu haben, um immer wieder dann auch sagen zu können und erkennen zu können, ah, die Person ist interessant, die muss ich mal ansprechen. Und dann ist es egal, ob es jemand Bekanntes oder Unbekanntes ist. Der Versuch, die Person anzusprechen, ist der gleiche. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person kommt, eine andere, das stimmt. Aber das einfach probieren. Und wenn das Schlimmste, was rauskommen kann, ist ein Nein, dass die Person halt nicht kommt. Oder eine horrende Summe, die genannt wird, die ich einfach nicht bezahlen kann, natürlich. Und da sind wir wieder bei dem Thema der
Ressourcen. Da schließt sich der Kreis, genau. Ja, prima, Marc. Also, liebe Sponsorinnen und Sponsoren, die jetzt gerade zuhören, fühlen Sie sich aufgerufen, Marc zu kontaktieren.
Auf jeden Fall.
In den Shownotes und die nächsten Sponsorings für die Beyond Tellerrand oder andere Konferenzen, andere Events, die Marc noch in Planung hat, zu unterstützen.
Das ist oder generell andere Events, nicht nur meine, weil es gibt echt viele gute Veranstaltungen, die es nötig haben, unterstützt zu werden, auf jeden Fall.
Prima, okay. Wo kann man dich erreichen und wie kann man sich bei dir einbuchen in die Konferenz und wie kann man auf dem Laufenden bleiben?
Ja, am allerbesten den Newsletter abonnieren, den kriegt man auf der Webseite. Die Webseite ist Beyond, wie das englische Wort Beyond, Tellerrand.com. Und da findet man eben auch dann das Newsletter-Abo, weil der Newsletter eigentlich der Kanal ist, den ich auch in Zukunft immer stärker noch fokussiere und der für mich wahrscheinlich der Kanal sein wird, der einfach dann auch immer da sein wird. Ja, wie eben schon mal angesprochen, Social Media bin ich auch überall, aber das ist ja dann immer echt auch schwierig, dann alle Kanäle zu bedienen. Deswegen Newsletter abonnieren, Webseite, und wer mich persönlich erreichen möchte, gerne mit mark@beyondtellerrand.com immer gerne eine E-Mail schreiben.
Super. Okay, Marc, dann danke ich dir herzlich für die heutige Folge des Designerklärers und hoffe, dass viele neue Interessierte zu dir kommen, nach Düsseldorf, nach Berlin oder wohin auch immer auf der Welt, und dass die Eventbranche wieder aufwärts geht.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Wenn ihr nun Fragen habt, dann sendet uns eine E-Mail an feedback@designerklärer.de. Besucht unsere Website oder folgt uns auf Instagram und LinkedIn. Wir freuen uns auf euch.